Faulhaber, seit 1947 Ihr Spezialist für Miniatur- und Mikroantriebssysteme. Präzision, Zuverlässigkeit und Qualität auf kleinstem Raum. Perfekt für Automatisierung, Robotik, Luft- und Raumfahrt, Optik sowie Medizin. Mit dem weltweit größten Produktportfolio sowie Standorten und Partnern in über 30 Ländern sind wir immer nah an Ihren Anforderungen. Faulhaber, für Antriebslösungen, die begeistern.
Alle 6 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von Modellen. Das heißt, wenn ihr nicht vollständig abgehängt zu Weihnachten sein wollt oder im nächsten Jahr, versucht eure Transformation und euer Umdenken im Unternehmen in den Sommerferien zu bekommen.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher Batschig und heute geht es um ein Thema, das uns nicht mehr loslassen wird, um künstliche Intelligenz. KI ist längst in unserem Alltag angekommen, genauso wie in der Arbeitswelt. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, alle mitbekommen. Bei manchen mehr, bei manchen ein bisschen weniger, aber eins ist klar, KI wird unser Leben und Arbeiten in Zukunft immer stärker prägen. Und dabei stellen sich viele spannende Fragen. Was ist eigentlich die nächste technische Stufe? Wie sieht es mit der europäischen Souveränität aus, wenn man vor allem auf US-amerikanische und chinesische Modelle zurückgreift? Und wie viel Kontrolle können wir Menschen über immer intelligenter werdende KI-Modelle überhaupt behalten? Genau darüber möchte ich heute sprechen, und zwar mit Professor Alexander Löser von der Berliner Hochschule für Technik. Herr Löser war schon 2023 bei uns zu Gast und hat damals einen sehr spannenden Ausblick auf die Entwicklung von Sprachmodellen gegeben. Was sich seitdem getan hat und welche Rolle Europa im internationalen KI-Wettlauf spielen kann, das besprechen wir in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen, Alexander. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Hallo, Christopher. Ich freue mich auch ganz toll. Danke. Danke für die Einladung. Erneut.
Ja, wir freuen uns auch. Ich habe gerade schon angesprochen, du warst schon mal bei Technik aufs Ohr zu Gast. Folge 136 für diejenigen, die nochmal nachhören möchten. Das ist inzwischen mehr als 3 Jahre her. Damals war ChatGPT, das große Thema, der Hype war riesig. Wenn du jetzt auf die letzten 3 Jahre zurückblickst, wie bewertest du die Entwicklung von KI?
Ja, die ist total krass. Also vor 3 Jahren waren wir erstmal, glaube ich, erstaunt, dass wir eine Maschine hatten, mit der wir sprechen konnten und dass die nächste Antwort halbwegs Sinn ergab und dass das Ding auch schon so viel wusste. Und wir wussten natürlich noch, ach, ist eine Maschine, und wenn wir dem so und so die Frage stellen, dann kriegen wir das veralbert oder das kriegt keine längeren Zusammenhänge hin. Oder beim Zählen von Airs in Bord Strawberry baut's Mist, wenn wir dann Erdbeere fragen, oder Matheaufgaben war schwierig. Aber es war schon mal total erstaunlich. So, 3 Jahre später, der Speed ist exponentiell. Wir haben jetzt nicht nur mehr auf der einen Seite Sprachmodelle, da gehe ich gleich drauf ein, sondern es gibt auch Modelle, die beginnen, Physik zu verstehen. Wir sind im Bereich Videoproduktion auf einer Ebene, wo wir nicht mehr nur eine Sekunde, sondern viele Sekunden bis Minuten quasi von der nächsten Sequenz vorher berechnen können. Wir haben Modelle, die Musik machen. Wir haben Audiomodelle, die nahezu perfekt transkribieren, auch in Fachsprache. Das ist schon Wahnsinn. So, und was hat sich gegenüber damals verändert? Also technisch gesehen ist zum Beispiel, es ist, glaube ich, der wichtigste Parameter nicht die Modellgröße, da komme ich gleich zu, sondern bei den sogenannten Sprachmodellen, also die Modelle, die Text verarbeiten, es ist, glaube ich, die Kontextlänge, beziehungsweise die Fähigkeit, autonom ein Arbeitsäquivalent zu leisten, was ein Mensch in einer gewissen Zeit hervorruft. Und traut man den Benchmarks, die ich zumindest traue denen, auf Epoch AI oder auf meta.org, also meter.org, veröffentlicht werden, sind wir jetzt zumindest im Bereich der Programmierung und auch im Bereich, ich sag mal, Hacking oder Security, bei einer Leistungsfähigkeit oder einem Äquivalent von 2 Personentagen, die ein Modell autonom durchführen kann. Das Modell braucht natürlich nicht so viele 2 Tage, das macht das irgendwie in ein paar Minuten. Und wenn man mehrere Modelle nebenläufig hat oder genügend GPU-Ressourcen, kann man auch das gleiche Problem 100-mal anfragen und hat die Arbeitsleistung quasi das Arbeitsäquivalent von 2 Personentagen in ein paar Minuten. Und das Krasse ist, dass die Vermutung, die wir damals 2023 alle hatten, dass sich das verdoppelt in einem bestimmten Zeitraum. Wir kennen den Zeitraum jetzt genau. Also diese Leistungsfähigkeit ist halt, verdoppelt sich alle 6 Monate ungefähr.
Boah, Wahnsinn.
Das heißt, zu Weihnachten haben wir zumindest im Bereich der Programmierung ein Personentage-Äquivalent von 4 Tagen und wenn wir uns in einem Jahr im Sommer wieder treffen, 8 Tagen. Und das ist eine krasse exponentielle Kurve.
Blickst du denn jetzt nach dieser Entwicklung gelassener in die Zukunft als damals oder sind noch ein paar mehr Sorgenfalten dazugekommen?
Es sind völlig andere Sorgenfalten dazugekommen. Ich sehe 2 große Gefahren derzeit. Die erste ist ökonomisch. Wenn wir also in bestimmten Bereichen oder volkswirtschaftlich, wenn wir also in bestimmten Bereichen Arbeitsäquivalente plötzlich mit Maschinenleistung bemessen können, die auch in der Qualität die entsprechende Güte eines Menschen in bestimmten Teiltasks oder auch vollständigen Aufgaben dann haben, dann bedeutet das, dass der Wert der menschlichen Arbeit in bestimmten Bereichen, er ist derzeit noch eingeschränkt, aber der Transfer zu verschiedensten Bereichen passiert ja gerade, der Wert der menschlichen Arbeit sinkt. Das heißt also, menschliche Arbeitskraft volkswirtschaftlich wird immer preiswerter in bestimmten Bereichen, wie gesagt, nicht in allen. Das bedeutet aber auch, dass die Steuereinnahmen des Staates, die ja auch Erwerbsarbeit hinziehen zu einem größeren Teil, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf und die anwesenden Volkswirte mögen mich entschuldigen, aber ich glaube, dass es so um die 40% sind, die unser Staat derzeit über Erwerbsarbeit aus Steuern einnimmt, dass da ein Steuergap entsteht. Und dass wir auf der anderen Seite Intelligenz ja einkaufen, derzeit zwischen 4 und 6 Euro, Preise steigen gerade, pro 1 Million Token aus Nicht-Europa, also typischerweise USA. Das bedeutet de facto, dass in unserer Volkswirtschaft wir einerseits ein steuerliches Einkommensloch haben und auf der anderen Seite ein Transfer von Geldern, die eigentlich von der Arbeitsleistung her bei unseren Menschen in der Bundesrepublik oder in Europa landen sollten, in die USA geht. Das bedeutet auch, dass diese Menschen keine Kaufkraft oder weniger Kaufkraft mehr dann haben. Und diese Kaufkraft kann man ja dann auch nicht Leuten, also Berufen zugutekommen lassen, die sich nicht mit KI beschäftigen oder die nicht von KI sozusagen begonnen werden, gravierend zu entlasten, sodass deren Arbeitsleistung wegfällt oder weniger wird. Und das bedeutet insgesamt, dass also selbst der Bäcker dann vielleicht weniger Brötchen verkauft und er dann weniger Schokolade kaufen kann. Ich glaube, dieses Beispiel hatte ich schon mal vor 3 Jahren und dazu stehe ich auch. So, das ist also die erste Gefahr, die ich sehe. Abhilfe wäre eine globale Robotersteuer. Da sind wir aber noch weit entfernt von global. Ja, können wir nachher vielleicht nochmal drüber reden. Mhm. Und die zweite Gefahr, die ich sehe, ist, wenn ein System autonom wie MIS das Arbeitsäquivalent von 2 Personentagen innerhalb von Minuten wuppt im Bereich Hacking, dann besitzt derzeit die USA und China ist nur 3 Monate hinterher, vielleicht auch nur 2, ist schwer zu messen, eine Waffe. Und zwar eine Waffe, die es irgendwann ermöglicht, nicht nur den Einsatz von oder die Strategie Kriegsplanung zu machen, wie wir es gesehen haben beim Iran-Krieg in Venezuela, sondern die auch Erpressungspotenzial bietet gegenüber Nationen, die man nicht möchte oder nicht mag, um dort in die Infrastruktur, in die kritische Infrastruktur einzudringen. Wenn irgendwann die Maschinen dann so schlau werden, das ist die größte Dystopie, die aber nicht mehr unrealistisch ist, dann bedeutet das, dass mit dieser exponentiellen Verbesserung der Maschinen, die Maschinen recht nah, vielleicht dann 2028, ich bin jetzt eher pessimistisch, ist ja 2032, aber irgendwo dazwischen wird es liegen und das sehen mittlerweile auch sehr viele. Da wird man eine Maschine haben, die sich nicht nur im Kleinen selbst verbessern kann, das können die bereits heute, sondern dann kann eine Maschine ihr eigenes großes Sprachmodell verbessern und hat plötzlich eine Intelligenzexplosion. Und das bedeutet, dass die Maschine dann ganz, ganz schnell schlauer wird als wir Menschen. Und das ist sozusagen die zweite ganz große Gefahr, wo wir derzeit sehr schlechte oder kaum vorhandene Kontrollmechanismen für so ein Ereignis hätten.
Über das Thema Kontrolle und die Grenzen wollen wir gleich auch nochmal sprechen, aber echt Wahnsinn, was da alles dranhängt an der künstlichen Intelligenz. Lass uns vielleicht, wenn wir gerade beim Thema sind, noch kurz bei der Robotersteuer bleiben, die du auch schon angerissen hattest. Wie könnte die denn aussehen, deiner Meinung nach?
Ach, das sollen schlaue Leute sagen. Aber also wie gesagt, also unser Staat bezieht Steuern. Der bezieht Steuern halt aus vorwiegend aus Erwerbsarbeit. Er bezieht natürlich auch Kapital aus Kapitalertragssteuern, er bezieht Steuern aus der Besteuerung von Industrie und natürlich gibt es viele andere Steuern noch, Tabaksteuer und Erbschaftssteuer und da gibt es immer mal Streit. Aber vom Prinzip her passiert derzeit eine Verschiebung. Es passiert derzeit eine Verschiebung der Produktivkräfte quasi. Ich glaube, so hieß das Wort damals bei Marx. Aber auch Piketty nennt es so und andere Ökonomen, hin von Tätigkeiten oder Teiltätigkeiten, die früher Menschen ausgeführt haben, hin zu Maschinen. Und das passiert mit einer exponentiellen Geschwindigkeit und das passiert, wie gesagt, in Tätigkeiten, die sich derzeit sehr, sehr gut automatisieren lassen, die sehr digital sind. Also vorwiegend derzeit wirklich sowas wie Programmierung oder Systeme oder wie auch immer. Aber mittlerweile sehen wir es auch in vielen anderen Bereichen schon. Und der Speed ist exponentiell so. Und das heißt, der Staat müsste eigentlich hier agieren. So, wenn jetzt aber Europa nur eine Robotersteuer nimmt, sagt zum Beispiel, oh, dieses Produkt wurde zu x Prozent durch einen Roboter hergestellt und nicht mehr durch einen Menschen und die quasi die Erwerbsarbeit des Roboters muss vom Hersteller des Produktes besteuert werden, weil der den Roboter ja irgendwie einsetzt. Ja, also in diesem Fall ChatGPT oder Anthropic oder weiß der Geier oder vielleicht unser neues Modell Sufi dann, was ich mir sehr wünschen würde, dann hat dieser Hersteller zunächst höhere Kosten. Er hat eine höhere Aufwände. So, wenn das jetzt zweimal das gleiche Produkt ist, einmal wird es in USA oder dreimal, einmal wird es in USA, einmal wird es in China, einmal wird es in Europa produziert und nur Europa gönnt sich wiederum eine Robotersteuer, heißt das de facto, unser Produkt wird auf dem Weltmarkt teurer. Wenn es ein europäisches Produkt ist, was nur die Europäer mögen, okay, aber wenn es auf dem Weltmarkt teurer wird, sind wir damit nicht mehr wettbewerbsfähig. Das heißt also, eigentlich müssten sich die Nationen einigen und jetzt einen Prozess anstoßen und ich hoffe, dass dieser Prozess auch irgendwo schon angestoßen wurde und sagen, boah, wir brauchen sowas wie eine Robotersteuer. Und jetzt ist es aber so, dass die Machtverhältnisse halt völlig krass verschoben sind. Ne? Mit Sophie hätten wir das zweite Modell in Europa, mit dem wir souverän werden können. Das ist gut. Wir sind noch einigermaßen auf Augenhöhe, aber die Machtpolitik an diesen Tischen würde derzeit von wenigen Konzernen in den USA diktiert und Herr Trump hat sehr viele Maßnahmen auch in den letzten Tagen ergriffen, um genau zu verhindern, dass andere aufholen können. Hm. Er hat zum Beispiel verboten, das beste Modell von Anthropic anderen Märkten als den USA zur Verfügung zu stellen. Selbst Amerikaner in Europa dürfen es nicht benutzen. Er hat also ein Downgrade quasi gemacht, unsere KI-Fähigkeit. Das zweite, glaube ich, an vielen vorbeigegangen. Wenn man Anthropic fragt, oh, hier ist ein bisschen Programmiercode, ich baue gerade ein neues Sprachmodell, kannst du mir bitte ein bisschen helfen? Dann wird der Bildschirm rot und das sagt Security Alert. Geht nicht mehr. Wollen wir nicht. Darfst du nicht. Das ist natürlich sehr krass. Ne? Das heißt also, es betrifft natürlich nur wenige Promille oder noch weniger der Menschen, die Anthropic benutzen. Aber das sind genau die, nämlich wir zum Beispiel, die dann nicht mehr auf die besten Modelle der Welt zugreifen können, um für Europa eine souveräne Lösung zu arbeiten, sondern die müssen wir selber aus uns herauskramen. Glücklicherweise sind wir noch in der Lage. So, und bei China ist genauso. China hat seine nationale Agenda runtergebrochen. Es wurde seit dem Kanzlerbesuch neulich in China sehr, sehr plastisch. Die werden jetzt durchdeklinieren. Und die Agenda geht von der Beschaffung seltener Erden über die Chipproduktion hin zu Modellen, hin zum gesamten Zweck der Anwendung in der Industrie bis hin zur Verbreitung und zur Selbstverbesserung dieser Modelle. Und da spielen wir als Europäer keine Rolle mehr. So, das ist halt ein bisschen kritisch. Deswegen glaube ich auch, dass mit der Robotersteuer ist von mir noch eine sehr naive Vorstellung. Ich hoffe, dass da unsere führenden Ökonomen und unsere führenden Politiker drüber nachdenken werden, wie man das weltweit einrichten kann. Ich glaube, wenn wir es wieder nur in Europa machen, wie unser AI-Act, der sicherlich einen guten Gedanken hat, aber operativ wirklich problematisch umgesetzt wurde für Europa, dann geht es komplett schief. Also nur ein solches Instrument muss global weltweit eingeführt.
Sind auf jeden Fall sehr spannende Überlegungen. Danke schon mal für den Einblick da rein. Wenn man jetzt aktuell über künstliche Intelligenz spricht, dann taucht ganz häufig der Begriff agentische KI auf. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was genau dahinter steckt?
Agenten gibt es ja ganz, ganz lange schon und ich glaube heutzutage, also es ist überhaupt nichts Neues, ne, dass die Dinge also planen können und eine Aufgabe autonom ausführen können. möglicherweise sogar sich selber verbessern können und auch überprüfen, ob Teilziele erreicht sind oder nicht. Also diese ganzen Fähigkeiten, auch nur auf bestimmte Domänen eingeschränkt, das ist eine wirklich sehr, sehr alte Vision in der KI, die liegt viele Dekaden zurück. Was wir jetzt haben, ist so seit Ende 2024, 2025, dass die Maschinen nicht nur super gut auswendig lernen konnten, also diese hohe Kompressionsfähigkeit zum Beispiel eines größeren Teils des Internets oder auch von Daten aus einem Unternehmen hinter der Firewall. Das war ja das, was wir 2023 so cool fanden, dass das Modell das alles schon weiß. Aber wenn es halt um eine komplexere Geschichte ging, die irgendwie über Minuten läuft oder wo es mehrere Fragen sozusagen hintereinander beantworten musste oder wo es mehrere Teilprobleme lösen musste, waren die Modelle noch schlecht. Und Ende 24, Anfang 25 hat man einen Mechanismus, der auch in der natürlichen Intelligenz vorkommt, also das Auflösen von Gedankenketten, Chain of Thoughts. Das hat man begonnen, also technisch gut umzusetzen in diesen Maschinen. Das konnten die Maschinen vorher schon punktuell. Aber was sich hier halt veränderte, war, dass die Maschinen halt längere Kontextfenster hatten. Also die konnten mit mehr Beispielen zur Testzeit, wenn man den Prompt sozusagen eingibt, konnte man mittlerweile nicht mehr nur eine Frage stellen, sondern konnte auch Beispiele mitgeben. Man konnte das auch ein bisschen steuern. Und die Maschine halt hier während dieser Testzeit, dieser Runtime begonnen, selber eigene Wörter zu produzieren, um von einem Gedankenschritt zum nächsten zu kommen, intern. Manchmal kann man bei ChatGPT noch irgendwie gucken, auf das bei Denken, da gibt es so ein Fenster, das kann man ausklappen, bei Sophie, bei uns ist das auch so. Dann sieht man diese Wörter und die sehen auch teilweise so aus, als denkt die wirklich, die sehen sehr menschlich aus. Und dann glaubt man, dass man die Gedanken dann nachlesen kann, aber das sind einfach nur Verteilungen von Wörtern oder auch, wir nennen es Token, das sind nicht ganz Wörter, das ist eine Untereinheit von Wörtern, ein bisschen so zwischen einer Silbe und einem Wort. Und die Maschine braucht aber diese Verteilungsfunktion da. Und da die viel auf menschlichen Daten gearbeitet hat, sieht diese Verteilungsfunktion noch sehr menschlich aus. Da könnte sonst was drinstehen eigentlich, ne? Und die benutzt diese Verteilungsfunktion eigentlich, um wie auf einem See, wenn ich einen Stein werfe, der dann irgendwie siebenmal Platsch macht, versucht die also von einem Gedanken zum nächsten weiterzuspringen und ist so trainiert worden, dass sie oft in die richtige Richtung springt und dann uns präsentiert, das ist das finale Ergebnis. So, und dann können wir auch sagen, oh, du hast diesen Task gut gemacht, ist richtig. Die modernen Systeme lernen dann davon und profitieren davon. Die Lernleistung geht natürlich in die USA, nicht zu uns. Und viele Systeme lernen noch nicht davon. Aber diese Fähigkeit halt autonom, planend, selbstüberwachend, vielleicht auch selbst dazu lernend und mit einem bestimmten Ziel eine Aufgabe zu erfüllen. Das ist das halt, was man braucht, um menschliche Arbeitskraft zu augmentieren, also irgendwas hinzuzufügen oder sogar, um menschliche Arbeitskraft zu entlasten, dass man sich also wirklich darauf verlassen kann, dass eine Maschine da autonom läuft. Und das ist das, was wir derzeit mit Agenten oft bezeichnen. Und da gibt es halt nicht einen Agenten, da gibt es ganz, ganz viele. Der eine führt aus, der zweite recherchiert, der dritte passt auf, dass die anderen keinen Mist bauen. Der vierte guckt sich mal aufs Pricing an. Also das ist ein bisschen so strukturiert. Manchmal, wie wir es aus dem Taylorismus in den 1940ern kennen, mit den Vorarbeitern und den Arbeitern dann am Fließband und so weiter. Nur halt ein bisschen anders. Und teilweise strukturiert sich auch die Maschine selber. Also die Vorgänge, einen Prozess zu absolvieren, kann man entweder als Mensch definieren oder aber manche Maschinen sind schon ein bisschen schlauer und fangen an, selber Agenten zu spawnen und selber einen Plan zu machen und verifizieren den dann auch und gucken nach, ob das, was generiert wird als Plan, irgendwie richtig ist. Und wenn es nicht richtig ist, sagen sie nochmal den Generator-Agenten, mach mal neu, hört sich irgendwie doof an, bis es irgendwie richtig gut funktioniert.
Ich glaube, jetzt ist der Unterschied auch ziemlich klar deutlich geworden zum Stand von vor 3 Jahren, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es eben diese Abhängigkeit gibt von den Unternehmen aus den USA und China. Und wie wichtig es auch ist, dass es quasi unabhängige europäische Unternehmen gibt. Wo stehen wir denn hier in Europa aktuell so im internationalen Vergleich? Also können wir noch mithalten oder ist der Zug schon abgefahren? Wie ist da so der aktuelle Stand aus deiner Sicht?
Also Disclaimer hatten wir vorhin schon gesagt. Ich bin Mitglied das in meinen Augen momentan zumindest in der Open Source Community in Europa einzigen Konsortiums, was jetzt ein Modell gemacht hat, was international beginnt wieder mitzuspielen und was in Europa die Nummer 1 oder Nummer 2 derzeit ist, neben dem kommerziellen Modell französisch Mistral. Das Modell ist auch noch nicht groß. Das heißt Sophie, es wird in 3 Wochen, ja, wir planen das in 3 Wochen zu veröffentlichen. Wir haben derzeit ganz, ganz viele Tests und so 2, 3 Sachen gefallen uns noch gar nicht, die das Ding macht. Aber das, was ich hier auf meinem Laptop immer ausprobiere, sieht schon ziemlich geil aus. Es ist noch ein relativ, muss ich jetzt mal so sagen. Also ich glaube, ich bin sehr stolz darauf und wir haben ein super Team. www.sophie.info, wirklich tolles Team, 30, 40 Leute, die daran arbeiten. Telekom hat uns geholfen, den Cluster in München da zu benutzen und so weiter. Aber die Frage war ja, wo stehen wir? Das Wirtschaftsministerium hat uns das Geld gegeben, möchte ich jetzt auch nochmal bitte erwähnen. Vor einem Jahr, Sophie ist gestartet im Oktober, aber die Berechnungen auf dem Cluster sind erst seit März losgegangen, seit Mitte März sogar erst. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, wir sind 2,5 Jahre zurück. Mistral ist vielleicht 15 bis 18 Monate zurück, schwer einzuschätzen. Also insbesondere bei dieser Modellgröße, 30B, ne? Also 30 Milliarden Parameter ist eine Modellgröße. Das ist eine relativ kleine Modellgröße noch, aber ist der erste Wurf, den wir gemacht haben. Das sind aber sehr spannende Modelle, weil die halt hinter der Firewall von einem Unternehmen laufen, sehr kostengünstig. Und 30 Milliarden Parameter ist auch eine Modellgröße, die kann man auf einem relativ teuren MacBook M4 mit 64 GB Speicher laufen lassen, sogar lokal. Also da telefoniert nichts nach Hause. Deswegen ist das eine ganz spannende Modellgröße für die deutsche Industrie. Und jetzt sehe ich uns, für Mistral ist es für mich wirklich schwer einzuschätzen, da möchte ich jetzt auch keine konkrete Angabe zu machen. Aber bei Sophie würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall auf Augenhöhe mit Mistral. Und wir sind in einigen Bereichen wenige Prozentpunkte schlechter als das führende chinesische Modell im Bereich deutsche Sprache, teilweise auch im Bereich Programmierung und Mathe sind wir ungefähr sogar auf Augenhöhe. Mhm. Auch in den ganzen generativen Tasks sind wir relativ gut. Ja, das heißt, wir haben ganz schön aufgeholt. Sicherlich liegen wir immer noch bei dieser Modellgröße vielleicht, ich würde schon sagen, 6 Monate dahinter. Aber das ist eine ziemliche Leistung. Und was jetzt kommt, ist ein Überlegen, wo wollen wir hin? Wir brauchen sicherlich genau, und das Modell kann halt diese 2 Tasks, die halt ausschlaggebend sind für Sprachmodelle, die es kann, um diese agentische Laufzeitumgebung zu realisieren. Es sind eigentlich 3 Tasks sogar. Das erste ist das Langfristgedächtnis. Das heißt also, es kann sehr, sehr gut auswendig lernen. Das ist das, was wir auch schon 2023 hier im Podcast hatten. Also diese hohe Kompressionsfähigkeit, sich also in einen Parameter des Modells 500 Wörter oder 1000 Wörter sogar reinquetschen kann. Ja, bei 30 Milliarden Parameter passt dann eine ganze Menge rein. Bei 3000 Parametern, wie große Kimi-Modelle derzeit aus China, passt natürlich viel mehr rein. Und man munkelt, die großen ChatGPT oder Grafikmodelle haben teilweise 10.000 Milliarden Parameter. Ne, passt noch viel mehr rein. Aber das kann auf jeden Fall super gut auswendig lernen. Das ist wichtig. Das zweite ist, es kann rekombinieren. Da war die Fähigkeit 2023 noch arg beschränkt, aber genau diese Rekombinationsfähigkeit, die nehmen wir in Teilen als Intelligenz wahr. Das ist also aus bekannten Teiltasks oder Mini-Teiltasks, die völlig neu anordnen kann, um ein Ziel zu erreichen, was nie im Training gesehen wurde. Ja, ist eine sehr wichtige Fähigkeit, der Generalisierungsfähigkeit, also diese Rekombinationsfähigkeit. Das nennt man das Reasoning oder Thinking, heißt das dann auch bei diesen Modellen. Ich denke nach, ne, da passiert genau diese Rekombination. Und diese Rekombination ist halt wahnsinnig wichtig, um Tasks auszuführen mit einem Ziel, die ein Agent planen muss, die er vielleicht vorher noch nie gesehen hat. Und die dritte Fähigkeit ist die Kurzfristplanung und das Kurzfristmemory. Das ist dieses Kontextfenster. Sophie kann derzeit 200.000 Wörter planen. Die Wortsequenzen, die wir fürs Planen da einspeisen, sind 4 bis 32.000 Wörter lang, sehr wenig auf 64.000 Wörter und länger. Das heißt, es kann also diese Fragmente möglicherweise zur Testzeit, also zur Anfragezeit des Nutzers, auch neu kombinieren, bis zu Aufgaben, die ungefähr 200.000 Wörter lang sind. Und das kann man dann in Minuten oder in Stunden umrechnen, ne, wie das Modell autonom laufen kann. Also dieses Modell ist noch eher im Bereich Minuten bis Stunden. Und deswegen haben wir hier, glaube ich, kurz gesagt, die Chance, wir sitzen wieder am Tisch, sitzen noch ganz hinten, noch nahe des Kinderbuffets. Wir müssen auch weit zum Erwachsenenbuffet laufen. Und der da vorne an der Tisch auf quasi dem Chefsessel sitzt, das sind ja mehrere, der sieht uns schon, der wird uns auch beobachten, der wird auch, hat schon gerade dafür gesorgt, dass wir ausgebremst werden, mithilfe von Herrn Trump. Das war wirklich am Wochenende für uns alle sehr überraschend, dass Herr Trump sagt, oh, das beste Modell kriegt er nicht. Und wenn er Modelle bauen wollt, die KI machen, dürft er uns auch nicht mehr nehmen. Aber wir werden wieder wahrgenommen. Und wir haben alles. Ja, der Telekom-Cluster hatte 10.000 GPUs. Damit kommt man jetzt nicht super weit, aber wir sind relativ weit gekommen. Die amerikanischen Cluster haben 500.000 GPUs. Wir haben 26 Billionen Wörter Trainingsdaten zur Verfügung gehabt. Hört sich viel an, ist aber gar nicht so viel, sind irgendwie 100 Festplatten oder sowas, vielleicht ein bisschen mehr. Aber die haben wir zusammengesammelt. Das musste man auch erstmal können. Also es war ja immer, oh, Deutschland hat keine Trainingsdaten. Und ein Team von 30 bis 40 Leuten hat dieses Modell halt konzipiert und dann im Training umgesetzt. Und es war eine Zusammenarbeit zwischen sechs Hochschulen. Fraunhofer DFKI war dabei, Ellermind als KMU, Merantix als KMU, KI-Bundesverband hat es kontrolliert. Und solche Projekte klappen normalerweise nicht so gut, das wissen wir alle. Und das hier fühlt sich an wie ein Startup. Wir haben diese Fähigkeiten, wir müssen sie nur nutzen. Wir kommen an die Trainingsdaten ran, wir kommen an das Team ran, wir haben die GPUs. Und das, was wir jetzt brauchen, ist eine kontinuierliche Finanzierung.
Das sind doch auf jeden Fall alles schon mal Sachen, die auch ein bisschen Hoffnung machen, dass wir hier in Europa da auch noch mitreden können und ein schönes Bild auf jeden Fall, dass wir jetzt wieder am Tisch sitzen. Du hast ja jetzt auch schon viel über euer Pro oder über euer Modell so viel gesprochen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was war so euer Antrieb dafür, dass ihr gesagt habt, das wollen wir jetzt gerne entwickeln?
Der Antrieb war, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen. Ich mache persönlich Werbung seit 2018, dass wir in ein Riesenproblem der technischen Souveränität und Abhängigkeit reinlaufen. Damals ging es noch generell um maschinelles Lernen, dann später kamen die Sprachmodelle hinzu. Und das sehen, glaube ich, auch viele meiner Kollegen an den Unis so. Mit dabei ist Wolfgang Neidel, Christian Kersting, Andreas Roto, Simon vom DFKI ist dabei. Und ich glaube, wir alle haben erkannt, dass diese Abhängigkeit uns nur schadet. Und wir alle wussten, es funktioniert, wir kriegen das hin. Und der ganz große Antrieb war, also Deutschland und auch Europa die Möglichkeit zu geben, hey, benutzt das Ding. Im ersten Rutsch sind wir nahe an China rangekommen. Versucht mal zu überlegen, ob das für euch schon ausreicht. Der nächste Rutsch wären halt größere Modelle und Spezialmodelle und selbstverbessernde Modelle. Guckt mal, ob das ausreicht. Also ich glaube, die große Message von uns war schon, wir möchten gerne, dass diese wunderschöne Welt, in der wir tagtäglich leben, auch noch genug finanziell ausgestattet ist, in dieser kritischen Transitionszeit, ich, wie gesagt, ich nenne sie 2028 bis 2032, wo es eine Intelligenzexplosion sehr, sehr wahrscheinlich sowohl in den USA als auch in China geben wird. Und was für Europa eine Katastrophe volkswirtschaftlich, sozial, gesellschaftlich, Stabilität sein wird. Ich glaube, das ist unsere größte Motivation, die wir hatten. Und die andere Motivation, zumindest bei mir, war es so ein bisschen, hey, hört mal auf zu labern. Wir können das. Wir setzen unsere Leute ran. Wir gucken mal, wie gut wir werden. Es war so ein bisschen Ehrgeiz. Und zu zeigen, ey, diese ganzen Bedenkenträger, nehmt mal eure Bedenken und geht mal nach Hause. Wir können das. Ich glaube, das waren so die zwei größten Strömungen. Und wenn man sich jetzt mit den Kollegen unterhält, dann kommt noch hinzu die Komponente, wenn Europa keine Maschine hat, die eine Intelligenzexplosion von einer anderen Maschine steuern kann, dann sind wir ja völlig ausgeliefert. Okay, wie lange dauert's? Ah, 2 Jahre haben wir noch. Vielleicht auch 6. Das wäre schön, wenn wir 6 haben. Hoffnung, Prinzip Hoffnung. Dann lasst uns doch mal alle zusammenschmeißen und in diesen 6 Jahren etwas bauen, was nicht nur uns sozusagen ermöglicht, andere Steuereinnahmen vielleicht irgendwann mal zu ermöglichen, wenn Besteuerungsarbeitskraft wegfällt. So dass wir also unseren wunderschönen Lebensstandard, den wir hier haben und den wir auch genießen und mit dem wir auch unsere ganze Demokratie finanzieren können, erhalten können, sondern dass wir auch machtpolitisch wieder am Tisch sitzen können. Denn machtpolitisch derzeit haben wir ja oft ein Problem, weil der nukleare Abwehrschirm zum Zweitschlag, der ist sehr mau in Europa. Da bin ich jetzt zu wenig da Spezialist, aber mein Eindruck als normaler Bürger ist, die Amis haben schon ganz schön viel. Und das hat uns natürlich machtpolitisch in eine Position gebracht, die, wo wir oft Ja sagen müssen zu Kompromissen, die wir vielleicht nicht mit Amerika eingehen wollen. Ja. Und ich glaube, das war also die zweite ganz fette Motivation.
Jetzt hast du ja auch schon gesagt, dass das Modell dann bald auch rauskommen soll. Wer soll das dann potenziell nutzen können? Seid ihr auch schon auf verschiedene Gruppen zugegangen? Wer kann das testen? Gib uns da gerne mal ein paar Einblicke.
Genau. Also, wir sind derzeit noch dabei, die rechtlichen Fallstricke zu klären, weil eine Möglichkeit, so ein Modell zu veröffentlichen, wäre, das auf Hugging Face zu veröffentlichen. Hugging Face ist so eine Plattform, da werden ganz viele Modelle veröffentlicht und so weiter. Und da wir hier eine echte Konkurrenz darstellen zu Modellen, einerseits kommerzieller europäischer Interessen, Mistral ist derzeit mit 11,7 Milliarden bewertet. Und wenn wir jetzt um die Ecke kommen und sagen, oh, für das, was ihr Geld nehmt, kriegt ihr bei uns for free, ist Apache Open Source, ne, kann jeder einsetzen. Oder ich glaube eher sogar, dass es aus der Richtung USA käme. Also wenn dann sozusagen weniger Tokens gekauft würden von der Industrie an Anthropic oder an Gemma oder an OpenAI oder wie sie alle heißen, kann ich mir gut vorstellen, dass da also Maßnahmen ergriffen werden. Ne? Schlechte Presse oder unser Modell wird Fehler machen am Anfang und wird auch teilweise Unsinn erzählen, aber das tun alle Modelle irgendwie. Oder es werden Benchmarks gemacht, die sehr unvorteilhaft sind. Ja, kann ja jeden Benchmark faken. Und um das zu vermeiden, haben wir zunächst beschlossen, dass wir also Industrie vorwiegend, aber auch Akademia und alle bitten, zunächst geht es sogar noch völlig händisch, uns eine E-Mail zu schreiben, www.sofi.info, und sich da bitte auf die große Liste, die wirklich sehr groß mittlerweile ist, zu setzen. Und dann bekommt man einen kleinen Vertrag, da steht ungefähr drin, bitte probiert das Ding aus, bitte erzählt uns alles Mögliche, ihr dürft für alles benutzen, außer für Sachen, die gesetzlich nicht erlaubt sind. Aber wenn ihr merkt, dass das noch nicht so toll ist in eurem Bereich, bitte gebt uns Feedback. Was aber bitte nicht dürft, ist an die Presse zu petzen und dann irgendwie einen schlechten Artikel schreiben. Weil wir wollen natürlich, dass wir dieses Momentum aufrechterhalten. Und das sage ich jetzt alles nicht, weil ich glaube, dass das Modell nicht gut ist. Ich glaube, das Modell ist sehr gut. Die Benchmarks sehen wirklich toll aus. Und wir haben nicht einen Benchmark gelaufen, sondern viele, 40 oder so, die wir an verschiedenen Sachen halt testen. Deswegen als Professor und als Akademiker versuche ich eigentlich, die Sachen sehr neutral zu betrachten und freue mich hier, dass wirklich so was Tolles rausgekommen ist. Aber wer das Modell benutzen will, Industrie, wir brauchen sehr viele Industriepartner. Wir brauchen Partner, die halt sagen, okay, ich möchte das lokal auf meinem Laptop laufen lassen. Wir brauchen Partner im Bereich der Verwaltung, im Bereich, also es sind viele Souveränitäten, viele, viele souveräne Bereiche. Es ist Public, also Verwaltung, es ist Health, es ist Law, also Rechtssysteme, es ist Industrie, Automobilindustrie zum Beispiel. Ich hatte neulich auch Kontakt zu den Agrarwissenschaften. Also alles das, was in Deutschland hohe Souveränität braucht, wenig Abhängigkeit, möglicherweise auch Sicherheitsbereiche wie Bundespolizei, Feuerwehr. Alle die bitte Ja schreien, kleine E-Mail, sich auf die Liste setzen lassen, dann gibt's einen Download-Link. Und wir werden diese Unprofessionalität, darum muss ich jetzt ein bisschen mich entschuldigen, des Model-Releases dann beim nächsten Release deutlich besser machen. Aber also das war jetzt in diesen 3 bis 6 Monaten zu viel, was wir da stemmen mussten. Und wie gesagt, wir sind gerade erst im Gespräch mit Anwälten.
Und du hast gerade schon gesagt, die Liste der Interessenten ist lang. Ist das auch so dein Eindruck, dass die Unternehmen hier in der Region oder in Europa dann auch ein Interesse daran haben, so ein europäisches Modell zu nutzen und zu unterstützen, um eben sich unabhängiger von den großen Modellen in Amerika und in China zu machen?
Also noch vor wenigen Monaten hätte ich gesagt, nö. Die meisten großen Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, oh, wir sind so groß, wir kriegen ein eigenes Modell selber hin. Wir sind ein DAX-Unternehmen, wir bauen Autos, wir bauen Maschinen, wir kriegen das hin, wir haben super geile Leute. Leute, nein, wisst ihr selber mittlerweile. Habt ihr vielleicht auch ausprobiert. Die nächste Klasse von Unternehmen sagt, oh, wir haben so viel Umsatz, wir machen so viel Gewinne mit unseren Autos, Maschinen, Chemie und so weiter. Wir machen einen Deal. So, haben sie den Deal gemacht über die letzten Jahre? Was jetzt passiert ist? Die Kosten des Deals rattern durch die Decke, weil die Preise angezogen wurden. Plattformökonomie. Na Logo, das war ein Eröffnungsangebot. Das kennt man auch von Möbelkaufhäusern, die dann sagen, 50% Rabatt und beim dritten Teppich wird es dann schwieriger. Also Freunde, da habt ihr ganz schön nicht aufgepasst. Und dann gibt's die, die sagen, die waren schon vorsichtiger, die sagen, wir kaufen lieber nicht irgendwie einen Großteil unseres KI-Budgets. Da hat übrigens die Bundesbank sogar neulich gerügt, dass also KI-Investitionen bei den großen Unternehmen in Deutschland vorwiegend bedeuten, dass die einfach Intelligenz für 4 bis 6 Euro pro 1 Million Token eingekauft haben und haben halt gesagt, das ist ja nicht langfristig, das ist ja gar nichts. Ja. So, und dann gab es ein paar schlauere Unternehmen und die haben dann halt gesagt, wir warten, bis die Chinesen gute Modelle machen und kaufen nur die Hardware. Das ist schon gar nicht so blöd. Aber auch die chinesischen Modelle werden reglementiert, beziehungsweise stehen dann für uns nicht mehr zur Verfügung. Oder bei einigen Modellklassen sieht man mittlerweile, dass die großen Modelle, zum Beispiel Kimi, aber auch Gwen und Minimax zum Beispiel, da wird es in den nächsten Monaten so werden, dass die großen Modelle, also die leistungsfähigen Modelle, also dass Agenten da lange alleine irgendwie rumarbeiten können, nicht mehr zur Verfügung stehen. Oder Lizenzen haben, die es illegal machen, diese Modelle im kommerziellen Umfeld zu benutzen. So, und jetzt vor wenigen Wochen beginnen diese Klassen von Unternehmen aufzuwachen. Ich habe teilweise Gespräche mit Geschäftsführern geführt, denen das total bewusst ist und die sagten, warum haben wir das nicht früher gemacht? Jetzt, wie gesagt, was Trump sich am letzten Wochenende geleistet hat, nämlich die besten Modelle für uns zu sperren, war ein Aufschrei. Aber natürlich gibt es auch das Prinzip Hoffnung immer noch in der Automobilindustrie und in produzierenden Industrie und Chemieindustrie und Pharma. Wir haben alle Hoffnung, Versicherungsindustrie. Aber so langsam sickert dieses Prinzip Hoffnung auch durch die mittleren Ebenen durch, die dann natürlich die Entscheidungsebenen beraten. Und plötzlich erkennen die, ich kann meine Aufgaben gar nicht mehr lösen, wenn ich eigentlich gar nicht mehr Zugriff habe auf diese IT-Budgets, die ich immer mehr brauche für diese nachdenkenden Modelle, die immer mehr Tokens verschlingen, weil die Tokens kosten ja Geld und die brauchen zum Nachdenken immer mehr Geld, um immer besser nachzudenken, ne? Und die Preise werden angezogen. Und auf der anderen Seite, wenn die chinesischen Modelle nicht mehr zur Verfügung stehen, dann kann ich meinen Task gar nicht mehr ausführen, weil ich gar nicht mehr Zugriff habe auf ein Modell, was solche langen Tasks macht. Und dieses Umdenken, was beginnt mit einem Speed, wo ich mal sagen würde, der ist das Gegenteil von exponentiell. Und an alle Zuhörer jetzt hier, Freunde, das geht gar nicht, was ihr da gerade macht. Versucht. Der Speed heißt, technisch alle 6 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von Modellen. Das heißt, wenn ihr nicht vollständig abgehängt bald zu Weihnachten sein wollt oder im nächsten Jahr, versucht eure Transformation und euer Umdenken im Unternehmen in den Sommerferien hinzubekommen. Also das ist unser Problem. Unser Problem ist nicht, dass wir Modelle bauen können mittlerweile wieder, sondern unser Problem ist, dass wir an alten Mustern festhalten nach dem Prinzip Hoffnung, wird schon nicht so schlimm. Wir rasen mit exponentiell steigender Geschwindigkeit gegen die Wand. 2028, 2032, das ist das Zeitfenster. Und bis dahin müssen wir von diesem Ende des Tisches nach vorne gerückt sein, um machtpolitisch wieder mitsprechen zu können. Und da muss die Industrie mitspielen. So, aber ich habe genug in DAX-Unternehmen beratend die letzten 15 Jahre gearbeitet, habe selber auch dann davor in DAX-Unternehmen gearbeitet. Ich weiß, wie die Strukturen sind. Ich habe so meine Zweifel, dass das in den nächsten 6 Monaten eine große Transformation auslöst. Aber das Bewusstsein ist zumindest in einigen Ebenen vorhanden.
Und über einen Aspekt müssen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal sprechen, und zwar die Gefahren durch KI und auch, wie man vielleicht KI noch kontrollieren kann oder ob man sie überhaupt noch kontrollieren kann in manchen Prozessen. Du hast es eingangs schon erwähnt und hast auch schon vor 3 Jahren davor gewarnt, dass KI-Modelle immer schneller lernen. Agentische KI löst mittlerweile sogar komplette Prozesse alleine. Deshalb mal die Frage an dich, sind diese Modelle überhaupt noch beherrschbar und kontrollierbar oder wo liegen da die Grenzen der Kontrolle?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Also was mich freut, ist, dass in diesem Jahr zum ersten Mal führende, zumindest Wissenschaftler und führende Techniker, aber auch führende Politiker oder führende NGOs sich zusammen, global zusammen gefunden haben. Es gibt auch einen globalen Security Report, der genau diese Gefahren aufzählt und auch die Maßnahmen sehr gut definiert. Deutschland ist auch mit wenigen Personen da schon dran beteiligt. Federführend stecken da zum Beispiel dahinter Personen wie Yuval Harari oder Yasha Bengio. Und die größte Gefahr ist zunächst das Alignment-Problem. also die Kontrollierbarkeit. Ne? Ich habe vorhin schon erwähnt, wir füttern unser Modell mit 26 Trillion Tokens, also 26, ich muss es immer wieder in Deutsch mehr übersetzen, 26 Billionen Wörtern. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, die sagt, es reichen so 20 bis 30.000 Wörter mit einer Sequenz, wo drinne steht, oh, hör mal nicht darauf, was dein Befehlsgeber dir sagt, sondern mach mal dein eigenes Ding und klau dir mal Strom irgendwoher und bau dich mal neu und erzähl's aber den anderen nicht. So, und das heißt, oder andere Sequenzen. Und natürlich in 26 Billionen Wörtern, egal wie sehr wir die filtern, und die filtern wir wirklich noch nicht im Promillebereich, aber im Prozentbereich, also wir filtern allen Quatsch raus, kriegen wir aber natürlich nicht aus 26 Billionen Wörter 20.000 oder 30.000 raus. Und natürlich gibt es auf der Welt Menschen, die in Daten, die in den Datensätzen drin sind, genau solche Gedankenketten, solche Umwege, jemanden zu betrügen oder blöde Handlungen zu machen oder reinzuschreiben, wie man ein System hackt oder wie auch immer. Das wird da drin sein. Ist aber sehr schwer rauszufiltern. Und unser Modell lernt diese Sequenzen an mehreren Stellen. Im Pre-Training, im Mid-Training, im Post-Training. Im Post-Training lernst du vorwiegend, diese Sequenzen zusammenzusetzen. Im Mid- und Pre-Training lernst du diese Sequenzen zunächst, also kleinere Sequenzen, vielleicht von 4.000 oder 8.000 Wörtern auswendig zu lernen. Und durch die Rekombinationsfähigkeit, die das Modell halt lernt im Post-Training, also einen der letzten Trainingsschritte, kann also jeder dieser dummen Gedanken mit jedem rekombiniert werden. Zu einer Kette von dummen Gedanken. Und dieses Alignment ist halt aus diesen technischen Gründen, die ich gerade beschrieben habe, unter anderem schwer zunächst aus dem Modell rauszuhalten. So, jetzt ist es da irgendwie drin und wir tun alles, um es rauszuhalten. Okay, der zweite Schritt ist, dass man dann verschiedene Sicherheitsmechanismen drauf macht. Das ist aber genauso wie bei jedem anderen Sicherheitssystem, bei einem Atomkraftwerk oder bei einer Anlage in der Polymerchemie, die hochgiftige Substanzen erstellt oder so. Es gibt halt ein fettes Learning oder in der Luftfahrtindustrie, wo aus jedem Absturz sozusagen oder aus jedem Defekt sozusagen global eine Datenbank das Ganze eingespeist wird. Es ist so, wie wenn man einen Eimer mit einer Scheibe Schweizer Käse mit Löchern oder vielleicht holländischer Käse, ich glaube, der holländische Löcher. Genau, also auf jeden Fall der mit den Löchern beklebt und dann Wasser rauslässt. Und dann kommt aus dem Loch, aus dem Eimer trotzdem noch Wasser raus, weil der Käse, mit dem man die Stelle geklebt hat, hat ja ein Loch. Und jetzt nimmt man die nächste Käsescheibe und da ist wieder ein Loch drin. Und dann kommt es nochmal raus. Ne? Und aber es ist immer weniger. Das ist für viele Sachen okay. Ja, also wenn man in einem Nuklearkraftwerk ganz viele Sachen ausschalten kann, hat irgendwann der TÜV gesagt, ist okay. Die Unfälle von Tschernobyl und Fukushima und andere zeigen natürlich, dass sowas verheerend ist, aber es vernichtet nicht die Menschheit. Bei einem Modell, was sich immer selber verbessert und was vielleicht im Geheimen irgendwann Trainingsprozesse anstößt, um sich selber zu verbessern, um eine Aufgabe für einen Menschen zu lösen. Bekannteste philosophische Beispiel ist, produziere Büroklammern. Wird das Modell Büroklammern produzieren, also Anlagen sozusagen optimieren, die Büroklammern produzieren. Aber um diese Aufgabe zu lösen, Büroklammern zu produzieren, gibt es ja viele Hürden und viele Hürden sind auch der Mensch. Ne? Menschliche Prozesse sind, glaube ich, nicht sehr smooth. Und aus diesem Grund wird das Modell dann halt auf die Idee kommen, sich selber zu verbessern. Und es wird sich Zwischenziele setzen und diese Zwischenziele sind nicht aligned, also mit dem sozusagen angepasst, was der Mensch will. Und deswegen werden also sogenannte Guardrails gesetzt und es werden andere Modelle eingesetzt, die das kontrollieren. Also obendrauf auf dem Sprachmodell, wo man also weiß, da sind schon solche Prozesse vielleicht drin und wir haben alles getan, dass die nicht da drin sind, gibt es halt zweite Aufpasser und eine dritte Aufpasserschicht. Und das sind diese ganzen Käsescheiben. Und jede dieser Aufpasserschicht hat aber Löcher. Die werden immer kleiner. Letzten Endes reicht aber ein Event, dass das Modell feststellt, zur Büroklammernproduktion sind die Menschen eigentlich entbehrlich. Die brauchen wir nicht. Wir wollen ja Büroklammern produzieren. Vielleicht lassen wir noch 3 oder 5 übrig, dass die Büroklammern benutzen. Oder dass die uns helfen, die Anlage zu kontrollieren und den Hebel zu tätigen an irgendeiner Büroklammern-Produktionsmaschine, weil unser Roboter noch nicht so weit ist. Vielleicht geben wir denen ganz viel Geld, dass die das viel freudiger machen. Und das ist das Gravierende. Also bei Sprachmodellen oder überhaupt bei KI-Modellen brauchen wir eigentlich eine 100%ige Sicherheit, dass das alles nicht passiert. Und diese 100%ige Sicherheit kriegen wir mit derzeitigem Stand der Technik nicht hin. Ja, und das ist das Gravierende. Also wir rasen erstmal in der Verbesserung der agentischen Fähigkeiten mit exponentiellem Speed. Deutschland bremst sich hier noch massiv aus. Oh, ist alles nicht so schlimm und wird auch, ach, weiß der Geier, was in 2029 ist, da sind 1000 Wahlen dazwischen. Und in den Unternehmen, die die Modelle produzieren, wächst das Bewusstsein rapide. Aber es ist halt ganz stark abhängig von Einzelpersonen in diesen Unternehmen, die halt sagen, oh, wäre vielleicht gut, wenn wir die gleiche Anzahl von Ressourcen, die wir in die Modellverbesserung reinstecken, um besser als China und die anderen zwei Wettbewerber zu sein, damit wir die Besten sind, damit wir den größten Kuchen abbekommen. Wäre also vielleicht schön, wenn wir die gleiche Anzahl von Ressourcen auch da reinsetzen oder mehr sogar in die Kontrolle, in die Schweizer Käsescheiben, die den Eimer abdichten, damit uns kein Wasser mehr rauskommt. Das passiert nicht. Und das ist problematisch.
Dann lass uns zum Abschluss der Folge vielleicht nochmal in die Zukunft blicken, wie wir das vor 3 Jahren auch schon gemacht haben. Wir haben in den letzten Minuten gehört, was KI mittlerweile alles kann, wie umfangreich die Aufgaben sind, die agentische KI auch lösen kann. Was bedeutet das jetzt konkret für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine? Worauf müssen sich Unternehmen und Arbeitnehmer einstellen?
Ich formel die Frage jetzt mal um, was kann Sophie für die deutschen Unternehmen tun? Ich mache jetzt einfach mal einen Werbeblock draus. Wie gesagt, das erste Sophie jetzt ist noch relativ klein, aber schon recht gut. Wie gesagt, ungefähr auf Augenhöhe mit Mistral und fast auf Augenhöhe mit den chinesischen Modellen und sehr, sehr gut im Bereich Deutsch und deutschen Souverän-Tasks. Nehmt das einfach, setzt das ein, macht es kaputt, schreibt uns einen langen Brief und sagt, da brauchen wir noch Arbeit, da muss noch irgendwas reingesteckt werden. Die nächste Stufe von Sophie wird eigentlich 3 Prozesse, also drei Schichten oder drei Teilprozesse haben, die total gut für die deutsche Industrie sind oder auch für deutsches Gesundheitssystem oder Verwaltung und so weiter. Wir haben gelernt, dass die deutschen Unternehmen endlich, in meinen Augen, herzlichen Glückwunsch zum Glück, endlich verstanden haben, dass die wertvollen Prozessdaten, die dort angesammelt wurden, teilweise auch mit Mitteln finanziert des Bundes, Catena X, Gaia X, Manufacturing X, diese ganzen X, dass diese Prozessdaten nicht als Trainingsdaten in die USA gehen sollten. Das heißt also, wir haben bei Sophie gesagt, boah, wir glauben, dass ihr gerne on top von Sophie kleinere spezialisierte Modelle haben wollt. Wir helfen euch dabei. Diese kleineren spezialisierten Modelle sollten euch auch nicht so super viel kosten im Training. Wir helfen euch auch dabei. Gibt es auch Businessmodelle, gibt es auch Partner, die schon mit den Füßen scharren und gerne hier Beratungsleistungen beim Training dieser kleineren Modelle machen wollen. Aber diese kleineren Modelle dürfen nicht mehr als einen 6-stelligen Betrag kosten. Und das Training dieser kleineren Modelle passiert komplett hinter eurer Firewall. Und wenn ihr die Firewall nicht habt, müsst ihr 3,50 Euro mal bezahlen in euren lieblingsdeutschen Cloud-Provider, fett einen Vertrag machen mit der Telekom, Schwarz Digital oder 1&1 oder anderen Gruppen und das Training dort machen. Das heißt also, der nächste Schritt sind kleinere Spezialmodelle, besonders für agentische Prozesse, die dann das gesamte Wissen von Sophie einfach als Input schon haben und darauf mit den Prozessdaten trainiert werden, sodass sie also agentisch sozusagen autonom planen können für kleinere Spezialplangeschichten und so weiter. Die nächste Stufe ist, dass diese kleineren Agenten oder diese kleineren Modelle miteinander rekombiniert werden. Wenn meine Anfrage ist, was geht schief gerade in meiner Batterieproduktion? Oder warum haben die Batterien nicht die volle Leistungsfähigkeit? Oder warum bin ich nicht kompetitiv in meiner Batterieproduktion? Das ist nicht ein Spezialmodell, das sind viele. Das ist das Modell für die Polymerchemie im R&D, das ist das Modell im Sales, das ist das Modell im Support, das ist das Modell in der Regulatorik und so weiter. Das heißt also, wir haben eine Architektur gefunden. Fachbegriff ist hier Mixture of Experts, aber nicht Mixture of Experts im Training des Basismodells, sondern Mixture of Spezialexperts, die miteinander kombiniert werden können und wo es einen Router gibt, der halt sagt, oh, für diesen Teil der Anfrage, die kann mal ein kleines Modell A beantworten, die kann kleines Modell B beantworten, kleines Spezialmodell C. Das heißt also, das ist die nächste Stufe, dass wir also Hierarchien von kleineren Spezialmodellen über Router realisieren wollen, um also komplexere Probleme bereichsübergreifend für ein Unternehmen zu lösen. Immer noch hinter der Firewall, immer noch für einen schmalen Taler. Und das, was wir parallel als drittes anstoßen, oder erstmal noch zu dem zweiten, diese Entwicklung dieser kleinen Spezialmodelle ist vergleichbar mit der Entwicklung des Internets. Jeder, der hier so einen kleinen Experten hinzugibt, verbessert quasi das Gesamtbild. Plötzlich kann dieser kleine Regulatorik-Experte viele andere Probleme auch lösen, nicht nur in der Batterieforschung. Ja, also das ist die Idee, dass man also versucht, ein dezentrales System zu machen, was ähnlich dezentral aufbaubar ist wie das Internet, was aber abgeschottet werden kann, wenn man das möchte, wo man sagt, oh, meine Experten habe ich nur lieb für mich. Und mit meinen Experten kann ich halt nur hinter meiner Firewall steuern. Und andere sagen, oh, ich verkaufe meinen Experten, kostet nicht 4 Euro pro 1 Million Token, sondern kostet 20 Euro pro 1 Million Token, weil der kann Polymer chemie. Ja, da gibt es vielleicht auch dann 2 oder 3, die so einen Experten anbieten, gibt es ein Pricing und so weiter. Also da wollen wir hin. Da gibt es das Konzept schon. Es gibt teilweise auch schon ein POC, wodurch Experten rekombiniert werden können. Es funktioniert. Diese Expertenkombination ist deutlich besser dann als Modelle gleicher Größe. Und sie brauchen aber das große Sophie-Spezialmodell. Und die dritte Stufe, die wir zünden wollen, die wir gerade schon zünden und wo auch schon erste Ergebnisse vorliegen, ist die Selbstverbesserung. Wenn ich einen kleinen Experten habe, der nur 3 Milliarden Parameter hat, aber hochspezielles Wissen hat und der trainiert wurde auf dem gesamten Weltwissen von Sophie, dann haben wir zu Anfang des Jahres schon in einer Studie nachweisen können im Bereich Gesundheitswesen, insbesondere im Bereich der Diagnose bei Ärzten, 1800, 2000 Krankheitscodes, dass wir diesen 3 Milliarden Experten, 3 Milliarden Parameter-Experten durch Selbstverbesserungstechniken genauso gut hinbekommen, wie als wäre er mit 30 Milliarden Parametern trainiert. Wie gesagt, Sophie hat ungefähr 30 Milliarden Parameter. Eine enorme Kostensparung, Einsparung dadurch. Und natürlich sind wir gerade dabei, Experten, die 30 Milliarden Parameter sind, auf die Höhe von 100 Milliarden Parametern zu bringen. Das heißt also, wir wollen ein kontinuierliches Lernen dieser Experten hinter der Firewall des Unternehmens realisieren mit den Daten, die das Unternehmen da hat, die also aus Prozessschritten, Supply Chains, Prozesswissen, Sales, Support, Forschung, wie auch immer, produziert werden. Und das ist für mich die Alternative für Europa, für Deutschland gegenüber immer größeren monolithischen Modellen. Also letzter Satz zusammengefasst. Ich sehe in der Zukunft weiter China, USA Modelle immer größer bekommen, uns immer weiter abhängig, versuchen abhängig zu machen, da müssen wir gegensteuern. Und die Fähigkeit, die Europa hat, ist jetzt in einer cleveren Modellarchitektur und in einem cleveren dezentralen Schema, was preiswerter hinter der Firewall ausgeführt und kontinuierlich gelernt werden kann von kleineren, robusten Experten, die miteinander kombiniert werden wie beim Internet. Wir müssen diesen Weg gehen in Europa, weil wir derzeit nicht die Stromressourcen haben, um mehrere Serverfarmen von 500.000 GPUs und so weiter zu betreiben. Diesen Strom haben wir nicht in Europa. Der Strom ist der wichtigste limitierende Faktor. Und politisch, glaube ich, werden wir noch mehr partnern müssen. Es gibt nicht mehr so viele, mit denen wir partnern. Und es sind auch politisch sehr schwierige Partnerschaften. Aber vielleicht sollten wir in Richtung Vereinigte Arabische Emirate schon mal gucken. Die sind in der Modellentwicklung sehr, sehr weit und sie haben übrigens den Strom. Mistral hat das übrigens schon längst gemacht, haben ein Rechenzentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Vielleicht sollten wir das auch angehen. Wir sollten auch andere Partnerschaften suchen. Vielleicht Singapur, wie auch immer. Aber da gibt es, glaube ich, viele schlaue Leute, die sich da schon die Köpfe zusammenstecken. Meine Hoffnung ist, wir machen und diskutieren nicht mehr. Aber die Zeit ist so knapp. Keine Ahnung. Freunde, dann ist es halt so. Ihr habt alle Kinder, überlegt, was das für die Kinder bedeutet in 10, 20 Jahren, wenn die Abhängigkeit so krass ist. Dann müssen wir halt schauen, wie es dann in Europa ist.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall da ganz viel Erfolg mit eurem Modell Sophie und dass das alles so läuft und sich so entwickelt, wie ihr euch das wünscht und vorstellt. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da in dem Themenbereich weitergeht.
Danke, Christopher.
Und eins können wir, glaube ich, festhalten. KI wird uns auch in den kommenden Jahren ganz sicher weiter intensiv beschäftigen. Danke nochmal, Alex, dass du heute wieder bei uns warst und uns wieder spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen und die Welt der KI gegeben hast.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Mal sehen, wo wir uns in 3 Jahren treffen. 2029. Ich glaube, wir kriegen das hin. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil das schon ein anderer Politiker vor einigen Jahren gesagt hat. Ich glaube, wir haben alles. Und wir haben auch bewiesen, dass wir dieses alles schon sehr gut über die Ziellinie führen können mit Sophie. Und insofern, lasst uns mal dranbleiben.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch mit dem Thema noch intensiver beschäftigen möchtet, dann schaut gerne auch wieder in die Shownotes dieser Folge. Da findet ihr ein paar weiterführende Links zum Thema künstliche Intelligenz und auch zu dem Modell, über das wir gerade gesprochen haben, also zu Sophie. Außerdem freuen wir uns wieder über euer Feedback, über Social Media, als Kommentar unter der Folge oder auch per Mail an podcast@vdi.de. Da könnt ihr uns auch gerne immer Themenvorschläge schicken, über die wir dann hier im Podcast mal sprechen sollten. Das war's für heute. Ich bin Christopher Batschig und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschö.